gehört, blast die Posaune. Jesus kommt bald noch einmal. Ich denke, das ist auch sicher der Predigttitel, das ewige Evangelium der drei Engel. Ich möchte euch hierzu in Römer 8 die letzten zwei Verse 38 und 39 lesen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Dominik, Gottes Segen.
Ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich hoffe, meine Stimme hält. Ich habe etwas eine Erkältung erwischt, aber ich habe meine Wasserflasche hier und vielleicht muss ich auch mal schneuzen. Das tut mir leid dann. Ja. Ich bin gestern Abend noch im Frühlau gewesen und werde auch nachher wieder dahin gehen. Der Adva geht also gut soweit. Sie haben eine wunderschöne Aussicht. Bei diesem Wetter ist das vielleicht nicht so toll, aber gestern hat es noch kurz einen blauen Himmel gehabt und wir konnten die Weite sehen. Ich möchte euch auch ganz herzlich Danke sagen. Ich weiß nicht, ob es schon alle mitgekriegt haben oder nicht, aber eure Gebete haben gewirkt. Meine Frau fand die Wohnung gut. und wir haben die Wohnung gekriegt. Ich habe diese Woche den Mietvertrag unterschreiben dürfen. Von dem her, ich danke euch ganz herzlich dafür. Vor ein paar Wochen habe ich über das Konzept der Übrigen in dieser Gemeinde gepredigt, über unser Selbstverständnis. Ich habe dabei ausgeführt, dass wir als Siebenten-Tags-Adventisten uns so verstehen, dass wir Gottes auserwählte Bewegung sind für die Endzeit. Diese Welt noch einmal auf Jesus Christus, sein zweites Kommen vorzubereiten. Und ich habe gezeigt, wie wir in dem Sinne auch die Bibel so verstehen, dass wir diese Kriterien, die die Bibel festlegt, als die Übrigen der Endzeit, dass wir die als Denomination, als Glaubensgemeinschaft auch erfüllen. Ich habe weiter ausgeführt, dass auch wenn wir als Denomination uns selbst als diese Übrigen der Endzeit verstehen, natürlich auf individueller Basis andere Christen auch zum Volk Gottes gehören. Wir kennen den Vers aus Johannes 10, 16, den ich letztes Mal ausgelassen habe, aber jetzt nochmal sagen werde. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Und auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird mein Herr, eine Herde und ein Hirte sein. Wir vergegenwärtigen uns noch einmal ganz klar, Jesus richtet nicht nach Gemeindezugehörigkeit, sondern er richtet jeder nach seinem eigenen individuellen Wissensstand. Wie das in Römer 2 von Paulus im Detail ausgeführt wird. Übrige der Endzeit zu sein, bedeutet folglich nicht, dass wir uns als exklusiven Club von erlösten Menschen und Christen vom Rest der Welt absondern. Nein, Übrige der Endzeit zu sein heißt, von Gott auserwählt zu sein, einen Dienst an unsere Mitmenschen zu leisten, diese Welt auf sein Kommen vorzubereiten. In Wort, aber sicher auch in Tat. Und das ist ein verantwortungsvoller Dienst an unserem Nächsten, den wir hier auch empfangen haben als Denomination. Als Teil dieses Dienstes sehen wir unseren Auftrag auch darin, eben der Welt die Botschaft der drei Engel aus der Offenbarung 14 zu verkündigen. Wie wichtig uns diese Verse als Glaubensgemeinschaft sind, ich glaube, ich habe schon mal ein paar Gedanken in einer Lektion hier geteilt, das mag Wiederholung sein, aber wie wichtig uns diese Verse sind, zeigt, wie oft wir in den letzten rund 2 Jahren diese Verse studiert haben in weltweiten Lehrprogrammen unserer Gemeinde. Allein in 2019 und 2020 haben wir in 7 von 8 Lektionsvierteln diese Verse aus Offenbarung 14, 6 bis 12 mindestens 1 bis 3 Mal pro Viertel als Haupttext studiert. Ja, also wir kommen immer wieder auf diese Verse zurück. Zusätzlich waren diese Verse der Inhalt der gesamten Gebetswoche im letzten Herbst. Kein Wunder, meinte mein Professor einmal mit einer Prise Humor, dass jede christliche Gemeinschaft den Text in der Bibel hat, welcher für ihr spezifisches Glaubensgebäude und für ihre spezifische Identität so prägend ist, dass man in Gefahr steht, über diesen Text etwas verrückt zu werden. Aber für uns ist dieser Text, also dieser Text ist für uns sicherlich Offenbarung 14, 6 bis 12, die Botschaft der drei Engel. Und beim Thema der übrigen, aber auch bei der Drei-Engels-Botschaft, glaube ich, erlebt es jeder Prediger in unserer Glaubensgemeinschaft, wenn er diese Worte nennt auf dem Podium, dass es Leute gibt im Publikum, wo die Augen zu leuchten beginnen und dass es auch die Glieder gibt, wo die Augen verdrehen. Doch wie auch immer du persönlich zu dieser Drei-Engels-Botschaft stehst, zu diesem Konzept der übrigen, es ist ohne Zweifel, dass diese Verse für uns, für unsere Daseinsberechtigung, für unser Selbstverständnis als Adventgemeinde prägend waren und prägend sind. Und kein Wunder, kehren wir deshalb auch regelmäßig zu diesen Versen zurück und versuchen unser Verständnis von diesen Versen aus verschiedensten Blickwinkeln neu und weiter zu erfassen. Manchmal auch mit der Gefahr, dass sie vielleicht etwas verrückt werden darüber. Aber ich möchte euch heute mit euch diese Verse durchgehen und unsere traditionellen Sichtweisen mit euch durchgehen und diese ergänzen. Ergänzen und erweitern. Ich möchte sie nicht widerlegen. Ergänzen und erweitern mit ein paar persönlichen Gedanken, die vielleicht für den einen oder anderen nochmal einen neuen Blickwinkel gibt. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber wir versuchen es mal. Ich lade euch ein, mit mir Offenbarung 14 ab Vers 6 in der Bibel aufzuschlagen. Wir bleiben da, ihr dürft gerne eure Bibel da auch offen lassen. Offenbarung 14 ab Vers 6. Da steht in der Bibel Folgendes. Über die erste Botschaft steht in Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde des Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Wir betonen oft in dieser Botschaft den Gerichtsaspekt. Die Stunde deines Gerichts ist gekommen. Es ist da. Und wir verstehen das als ein Hinweis auf das Vorwiederkunftsgericht. Das Gericht, diese Phase vom himmlischen Gericht, die seit 1844 im himmlischen Heiligtum stattfindet. Wir stehen da als Adventgemeinde ziemlich alleine da in der christlichen Welt. Und trotzdem sind wir überzeugt, dass wir das prophetisch, biblisch belegen können. Diese Welt geht dem Ende zu. Die Gerichtsphase läutet das Ende ein. Und es ist die Zeit, und das gehört zu diesem Dienst, den wir an unseren Mitmenschen tun, dass wir die Menschen darauf aufmerksam machen, dass wir sie warnen, dass jetzt dann die Welt zu Ende geht, dass es jetzt die Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen. Weiter wird oft auch der Hinweis auf den Schöpfer in dieser Drei-Engels-Botschaft, in dieser ersten Engelsbotschaft betont. Hier wird ganz klar der Schöpfer dargestellt, derjenige, der Anbetung kriegt, weil er eben ein Schöpfer ist. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Und wir wissen alle selber, wie das Thema der Schöpfung in dieser Welt eigentlich unter den Teppich gewischt wird. Wir glauben heute an die Evolutionslehre als Gesellschaft. Wir nicht als Christen oder als Adventisten, aber wir stehen auch da, mittlerweile leider ziemlich alleine da. Wir warnen also auch vor der Gefahr der Evolutionslehre. Und mit der Anbetung, oft auch verbunden mit der Schöpfung, sehen wir natürlich auch den Wert des Sabbats in dieser Drei-Engels-Botschaft. Auch das wieder etwas, wo wir in der Christenheit sehr alleine dastehen. Aber wir sagen, Anbetung des Sabbats ist für uns eine biblische Aufgabe, das ist biblisch so definiert, und wir möchten unsere Mitmenschen auf das aufmerksam machen. Das ist so zusammengefasst das, was wir traditionell auch aus dieser ersten Engelsbotschaft herausnehmen. Bezüglich der zweiten Botschaft, die lautet Gefallen. Gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Das erklären wir normalerweise unter diesen Worten, wo ich mich auch auf die Gebetslesung, auf die erste Gebetslesung beziehe, wo das so auch ausgeführt wurde. Wir verstehen unter Babylon die Kirchen, die viele der theologischen Irrtümer heute lehren. Und zwar die Irrtümer, die durch die Kirche des Mittelalters überliefert wurden. Diese Sünden und Irrtümer von Babylon müssen von Gottes Volk in Babylon verstanden werden. Und daraus ergibt sich für uns die Verantwortung auf der Seite von Gottes Volk, dass wir diese Irrtümer, die vorhanden sind in dem Christentum, in christlicher Liebe und in biblischer Glaubwürdigkeit unseren Mitmenschen weitergeben. Und wir haben gerade heute in der Lektion ein Beispiel gehabt von der Unsterblichkeit der Seele. Das wäre so ein Irrtum, der da ist, wo wir unsere Verantwortung spüren, über den Zustand der Toten auch unseren Mitmenschen die biblischen Wahrheiten weiterzugeben. Entschuldigung. Die dritte Botschaft lautet: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeiten. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Tieres oder seines Namens, Entschuldigung, annimmt. Bezüglich dieser Botschaft verweisen wir darauf, dass laut unserem prophetischen Verständnis in den USA Kirche und Staat zusammenkommen werden. Dass das Mahlzeichen des Tieres eben das Halten eines falschen Anbetungstages ist, der keine biblische Basis hat. Als Konsequenz wird auf den Konflikt in der letzten Zeit hingewiesen. Zwischen denjenigen, die den Sabbat halten und somit auch aus unserer Sicht die Wahrheit, die biblische Wahrheit haben, und denjenigen, die im Irrtum leben und den Sabbat nicht erkannt haben. Es wird oft auf Verfolgung hingewiesen, aber auch auf die Kraft von Gottes Geist, der sein Volk in dieser speziellen Zeit begleiten wird. Ich nehme an, dass die meisten dieser Konzepte euch vertraut sind. Und es gibt aus meiner Sicht auch von der Bibel her nicht wirklich etwas gegen diese Konzepte dagegen zu halten. Und trotzdem frage ich mich, ist die Botschaft der drei Engel eine reine Warnungsbotschaft? Haben wir nur die Aufgabe, unsere Mitmenschen zu warnen? Geht es nur darum, dass wir sie warnen vor dem, was kommt? Warnen gehört, laut der Bibel, ganz klar zu der Aufgabe der Propheten. Das ist so. Und ich verweise noch einmal darauf, dass wir uns als Siebenten-Tags-Adventisten, die wir ja das Zeugnis Jesus haben, auch der Gabe der Prophetie und uns selber in dem Sinne auch als prophetische Bewegung verstehen. Die Bibel unterstützt die Notwendigkeit des Gläubigen, seinen Mitmenschen zu warnen. Ich lade euch ein, mit mir Hesekiel 3 aufzuschlagen. Ich lese da 5 Verse. Hesekiel 3, 17 bis 21. Und ich weiß nicht, wie oft wir im Hesekiel sind in einer Predigt, aber das lohnt sich mal, das zusammen zu lesen. Hesekiel 3, ab Vers 17. Und ich möchte euch darauf achten, was dieser Text über die Aufgabe des Warnens, des Wächters sagt, okay? Menschensohn, Hesekiel 3, Vers 17, ich höre noch Blättern, ich trinke kurz. Hesekiel 3, Vers 17, Menschensohn, ich habe dich für das Haus Israel zum Wächter gegeben. Und hörst du ein Wort aus meinem Mund, so sollst du sie von mir verwarnen. Wenn ich zu dem Gottlosen spreche, du musst sterben, und du hast ihn nicht gewarnt und hast nicht geredet, um den Gottlosen von seinem gottlosen Weg zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, dann wird er, der Gottlose, um seiner Schuld willen sterben. So weit, so gut. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Du aber, wenn du den Gottlosen gewarnt hast und er sich von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg nicht umkehrt, dann wird er um seiner Schuld willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Und wenn ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut und ich einen Anstoß vor ihn lege, dann wird er sterben. Wenn du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seiner Sünde willen sterben. Und an seine gerechten Taten, die er getan hat, wird man nicht mehr denken. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Du aber, wenn du ihn, den Gerechten, gewarnt hast, damit der Gerechte nicht sündige, und er hat nicht gesündigt, so wird er leben, weil er sich hat warnen lassen. Du aber, du hast deine Seele errettet. Die Warnung ist Teil der Botschaft der drei Engel. Sie zu vernachlässigen, wäre schlicht und einfach unbiblisch. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht dem Denken verfallen, dass mit dem Wächteraspekt der drei Engelsbotschaft alles abgehakt ist. Denn wenn wir nun die Wächterseite betonen, wird dieses Evangelium, diese gute Nachricht, zu einer Peitsche, mit der wir die Leute mit Hilfe von Angst in unsere Gemeinde treiben. Mit anderen Worten, die Botschaft der drei Engel wird dann für uns Adventisten zum gleichen Werkzeug wie die Höllenlehre für unsere Mitchristen. Wir drohen unseren Mitchristen nicht mit ewigen Qualen, aber wir warnen davor, dass eben dein Fall eventuell noch heute im himmlischen Gericht entschieden wird. Und es doch besser ist, dass du dich sofort für Christus entscheidest, weil sonst gehst du eventuell mit Babylon verloren, wenn das jüngste Gericht stattfindet. Diese Gangart, diese Argumentationslinien gab es genügend in unserer Gemeinde. Wir haben diese Gerichtsbotschaft genügend als Peitsche verwendet. Wenn wir nun noch einmal zurückkehren zum ersten Engel, so wird über ihn im Vers 6 gesagt, dass er das ewige Evangelium hatte. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Die Drei-Engels-Botschaft muss eine gute Nachricht sein. Okay? Als Evangelium wurde, wie ich das schon in einer Predigt bei der Waffenrüstung ausgeführt habe, die Nachricht bezeichnet, wo ein Teil der Sieger in der Schlacht, ein Bote, nach Hause läuft und seiner Stadt den Sieg verkündigt. Das ist Evangelium. So wurde dieser Begriff in der griechischen Welt verwendet. Wir kennen den Marathon, ja, die Schlacht, die stattfand, und einer, der da 42 Kilometer nach Hause gerannt ist, um zu sagen, wir haben gewonnen. Das war Evangelium. Und dieser Begriff wird in der Christenheit verwendet, für unsere Botschaft. In dem Sinne, versetzt euch mal in eine Stadt, deren Männer in der Schlacht sind. Und jetzt kommt einer nach Hause und sagt, wir haben gewonnen. Freunde, das ist Entwarnung. Okay? Man kann durchatmen. Wir haben gewonnen. In unserer Verkündigung der Drei-Engels-Botschaft sind wir also aufgerufen, unsere Menschen zu warnen, Das ist so. Aber gleichzeitig auch zu entwarnen. Und das macht das Ganze schwierig. Und dieser Punkt der Entwarnung vernachlässigen wir vielleicht manchmal oder haben wir vernachlässigt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir beide Punkte bringen, wenn wir die drei Engelsbotschaft verkündigen. Es ist die Balance zwischen Wächter und Lichtträger, zwischen Warnung und Entwarnung, die den Segen von dieser Botschaft wirklich zum Tragen bringt. Ist die Nachricht davon, dass die Stunde des Gerichts Gottes gekommen ist, eine reine Warnungsbotschaft? Nein, ich glaube, das Gericht kann auch eine Entwarnung sein. Die entscheidende Frage dabei ist, wie gehst du in dieses Gericht hinein? Gehst du in dieses Gericht hinein als Schuldiger? Ja, dann ist es schon nicht so angenehm. Aber gehst du in dieses Gericht hinein als Unschuldiger, dann ist das Gericht eine gute Botschaft. Ich habe jemanden gekannt, der wurde zu Unrecht angeschuldigt. Eine harte Anschuldigung. Ihm wurde Pädophilie unterstellt. Man ist sofort stigmatisiert. Dieser Mensch war so von seiner Unschuld überzeugt, dass er gesagt hat, sofort möchte ich eine Gerichtsverhandlung. Weil für ihn der Gerichtsentscheid die Befreiung von diesem Stigma bedeutete. Die Frage ist, wie gehst du ins Gericht? Als Gläubige sind wir durch Jesus Christus gerechtfertigt. Und keiner von uns braucht vor der Gerichtsverhandlung Gottes sich zu fürchten, weil wir gerecht durch Jesus Christus in dieses Gericht gehen. Ich bin mir bewusst, es herrscht manchmal in unseren Reihen diese scheinbar demütige, aus meiner Sicht aber auch etwas unnötige Haltung, dass wir sehr zurückhaltend über unser Heil sprechen. Seid ihr gerecht in Christus? Ja, schon, aber wir denken, wir tun gut daran, dass wir bezüglich unserer Gerechtigkeit demütig sind und verstehen eigentlich nicht, dass wir dadurch die Kraft Gottes, die Macht Gottes, uns zu rechtfertigen, unnötig hinterfragen. Glaubt ihr wirklich, dass Gott euch gerecht sprechen kann? Wenn ja, dann gehen wir mit Freude in diese Gerichtsgeschichte. Weil wir haben Jesus, der für uns dasteht, der für uns die nötige Gerechtigkeit organisiert. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass es unsere Verantwortung ist, als Lichtträger und Wächter, diese Welt auf diese laufende Gerichtsverhandlung aufmerksam zu machen. Das ist der Wächteraspekt. Das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, es ist aber auch genauso unsere Mitverantwortung, dass wir unseren Mitchristen und Mitmenschen, denen wir von Jesus erzählen, die Hoffnung geben, dass Jesus Christus sie gerecht machen kann, wenn sie sich für ihn entscheiden, wenn sie an ihn glauben. Und dass sie dann sich auch nicht fürchten müssen vor diesem Gericht, sondern dass das eine Befreiung für sie sein wird und schon ist. Furcht vor dem Gericht ist nicht nötig, wenn der Glaube an Jesus Christus vorhanden ist. Sind wir also Wächter und Lichtträger zugleich? Der zweite Engel verkündigt der Fall von Babylon. Die Offenbarung lebt von der Darstellung von Jesus Christus. Der Teil des Buches ist aus diesem Grund, oder der Titel des Buches in der Offenbarung ist aus diesem Grund auch die Offenbarung von Jesus Christus. Es ist nicht nur die Offenbarung, wie wir sie oft nennen, es ist die Offenbarung von Jesus Christus. Und ein wesentlicher Teil der Darstellung in der Offenbarung ist der kosmische Konflikt zwischen Jesus auf der einen Seite, unserem Herrn und Gott, und Satan, seinem Widersacher, auf der anderen Seite.
Der Satan versucht, diese Welt zu verführen. Das ist so. Und er macht es, indem er Gott kopiert. Und wir haben heute ein Beispiel auch in der Lektion diskutiert, wo Satan die Worte Gottes braucht und leicht verdreht. Er gründet mit dem Tier aus der Erde, in Offenbarung 13, und mit dem Tier aus dem Meer eine falsche Dreieinigkeit. Wenn ihr schaut, wie der Drache beschrieben wird, wie diese zwei Tiere beschrieben werden, dann haben diese Tiere Eigenschaften von Gott Vater, von Gott Sohn und auch vom Heiligen Geist. Sie versuchen, wie Gott aufzutreten. Er installiert eine Fälschung des göttlich-religiösen Systems mit der Absicht, die Anbetung von Gott auf sich zu nehmen, auf sich zu lenken. Er installiert ein alternatives Erlösungsverständnis inklusive eines alternativen Tag der Anbetung. Er identifiziert sein Reich mit einer Stadt, mit Babylon. Auch das ist etwas, was Gott tut. Wir kennen es, das himmlische Jerusalem. Das sind alles Dinge, die Gott auch tut. Und diese Nachahmung des Teufels von Gott prägt diesen Konflikt zwischen Gott und Satan. Die Menschheit ist dabei eigentlich das Spielfeld von diesem Konflikt. Wir können es auch das Schlachtfeld nennen. Wäre wahrscheinlich ein besseres Wort. Ihre Verführbarkeit, die Verführbarkeit der Menschen basiert auf unserem freien Willen. Das ist das Risiko, das Gott eingegangen ist, um mit uns eine Liebesbeziehung zu führen. Die Offenbarung Jesu Christi ist den Menschen gegeben worden, um unmissverständlich klar zu machen, wer der Sieger in diesem Konflikt ist und wie man sich auf seine Seite begibt. Die Botschaft vom Babylons Fall ist indirekt also eine Siegesnachricht für das Reich Gottes. Die Fälschung hat das Spiel verloren. Die Nachricht vom Fall Babylon ist also auch ein Evangelium im reinsten Sinn des Wortes, eine Siegesnachricht. Babylon ist gefallen. Das ist das, was wir verkündigen sollen, nämlich den Sieg von Jesus Christus. Der Sieg über Babylon, über das teuflische System ist errungen. Ich rufe deshalb auf, in unserer Verkündigung der zweiten Botschaft uns nicht nur auf die Warnungen vor den Fälschungen des babylonischen Erlösungssystems oder übersetzt vom Erlösungssystem der römisch-katholischen Kirche zu konzentrieren, sondern auch darauf, dass dieses System eine Niederlage erlitten hat und dass der Sieg von Jesus Christus Fakt ist. Verkündigen wir nicht nur die Niederlage von Babylon, warnen nicht nur davon, sondern machen wir uns auch bewusst, dass das eine Siegesnachricht damit zusammenhängt. Jesus Christus hat den kosmischen Konflikt für sich entschieden und wir gehören zu seinem Reich. In der dritten Botschaft wird ausdrücklich davor gewarnt, das Tier und sein Bild anzubeten und das Mahlzeichen des Tieres an der Stirn und der Hand anzunehmen. Diese Warnung ist ergänzt mit den ungemütlichen Konsequenzen, die dieses Verhalten mit sich bringen wird. Was könnte in dieser Botschaft also ein ergänzender Lichtträgeraspekt sein? Ich präsentiere auch hier eine Möglichkeit anhand einer Illustration. Wenn ich von einer Zollbehörde als Kunstkenner angestellt werde, um Fälschungen auf dem Kunstmarkt zu entdecken, was wird dann der Hauptgrund sein für meine Anstellung? Sicherlich meine Kenntnisse über die bewertenden Kunstgegenstände. Ich kann die Fälschung nur dann erkennen, wenn ich mich mit dem Original bestens auskenne. Angewendet auf die dritte Engelsbotschaft der drei Engel, frage ich mich dann, ob wir uns als Gemeinde nicht oft, zu oft, mit der Fälschung beschäftigen, statt mit dem Original.
Mir scheint es manchmal, als hätten wir viele zahlreiche nebenberufliche und hauptberufliche Experten für die aktuellen Entwicklungen im Vatikan und der amerikanischen Politik. Aber ist es wirklich nötig, um die Fälschung zu entlarven? Besteht da nicht die Gefahr, dass wenn wir uns exzessiv mit der Fälschung beschäftigen, dass wir die Kenntnisse vom Original nicht mehr haben? Und es sich einfach nur Verwirrung breit macht? Wäre es nicht sinnvoller, wir hätten viele neben- und hauptberufliche Experten des Originals? Gläubige, die sich intensiv mit dem Charakter von Gott auseinandersetzen, mit der Anbetung, dem Gottesdienst, mit dem Sabbat. Leute, die Wissen haben, gleichzeitig über das Original, aber auch, dass es eine Fälschung gibt. Ist die Auseinandersetzung mit dem wahrhaftigen Original nicht viel wertvoller und schließlich auch effizienter als die Auseinandersetzungen mit den Fälschungen? Ich bin persönlich überzeugt, dass es in unserer Verantwortung liegt, dass wir unsere Mitmenschen nicht nur vor der Fälschung warnen, sondern auch die Vorzüge, die Schönheit des Originals vermitteln. Denn die Kraft liegt bei der wahren Anbetung Gottes und nicht nur bei der Warnung vor der falschen Anbetung. Die hat ihren Platz, versteht mich nicht falsch. Ich glaube, es ist auch gut, wenn ihr das eine oder andere grob von der Fälschung wissen. Aber konzentrieren wir uns aufs Original, dann werden wir die Fälschung leichter erkennen. Die Botschaft der drei Engel ist als Adventisten, bei uns Adventisten, ein fixer Bestandteil unserer DNA. Es ist eine Warnungsbotschaft, aber es ist gleichzeitig auch diese Botschaft der Entwarnung. Diese Balance ist nicht immer einfach zu finden, aber es liegt in unserer Verantwortung, weder den einen noch den anderen Aspekt zu vernachlässigen. Wir dürfen nicht nur Lichtträger sein in diesem Aspekt. Die Warnung gehört dazu. Wir dürfen nicht nur warnen. Der Lichtträgeraspekt gehört dazu. Der Segen und die Kraft dieser Botschaft liegt sowohl im Amt des Wächters, der warnt, aber auch im Amt des Lichtträgers, der wegen dem schon erlangten Sieg auch entwarnen darf. Möge Gott uns führen, wenn wir diese Balance gehen. Möge Gott uns Weisheit geben, dass wir keinen Aspekt zum Leid des anderen vernachlässigen.